ARD. Hier ist der Weltspiegel-Podcast. Unser Blick in die Welt mit Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir liefern euch die Hintergründe, für die in den Nachrichten manchmal zu wenig Zeit ist. Jede Woche gibt es eine halbe Stunde die Welt aufs Ohr in der ARD-Audiothek. Ich bin Nathalie Amiri. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber je mehr ich aus den USA höre, desto mulmiger wird mir. Was haben die Amerikaner sich da gedacht? What the fuck USA? Einen besseren Titel hätte ich mir für diese Podcast-Folge nicht vorstellen können.
So, if it takes,
wenn es also einen Bürgerkrieg braucht, um das Land wieder in Ordnung zu bringen, dann würde ich lieber einen Bürgerkrieg durchleben oder in einem Bürgerkrieg getötet werden, um das Land in Ordnung zu bringen, das jetzt so auf dem Kopf steht. Lieber das, als in dem Land zu leben, das es jetzt ist.
Sagt eine Protagonistin, die unsere Washington-Korrespondentin Gudrun Engel für ihre Reportage getroffen hat. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Ulrike Brinker hat sie eine Weltspiegel-Doku zum Wahlkampf und zur Stimmung in den USA produziert, die ab dem 24. März in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Und dann frage ich noch Katrin Klüver-Ashbrook, sie ist USA-Expertin von der Bertelsmann-Stiftung, ob die Demokratie in den Vereinigten Staaten in Gefahr ist. Gudrun Engel ist für ihre Doku quer durch die USA gereist, vom ehemaligen Industriegürtel im Mittleren Westen über die Prärielandschaften im äußersten Westen bis tief in die Wälder im Süden. Und jetzt hat sie Zeit für uns. Hallo Gudrun.
Hallo.
Gudrun, meine erste Frage. Du bist wochenlang durchs Land gereist. Zunächst, machst du dir gerade Sorgen in Bezug auf die Zukunft der USA nach all dem, was du gehört hast?
Ja, mache ich mir tatsächlich schon, weil überhaupt noch nicht abzusehen ist, wie das Ganze ausgeht und deshalb auch nicht so richtig, wie es weitergeht. Aber ganz viele Anzeichen, was man eben hört und sieht, sind schon sehr, sehr besorgniserregend, ja.
Wen hast du getroffen? Nimm uns ein bisschen mit. Was für Stimmen hast du gehört?
Also wir haben natürlich versucht, die ganze Bandbreite abzudecken. Das ist bei so einem Riesenland mit 330 Millionen Einwohnern natürlich nicht möglich. Aber wir haben schon geguckt, dass wir, Leute haben, die als Beispiel stehen für ganze Gruppen. Also das heißt, wir haben einen ganz klassischen Familienvater mit drei kleinen Jungs. Der ist Stahlarbeiter, der ist in der Gewerkschaft. Das ist eine Industrie, da ging es ganz schlecht lange Zeit, aber jetzt kommen beide Nomics und es läuft ganz gut so. Dann haben wir eine ganz junge Wählerin, eine Erstwählerin, die ist 21 und die setzt sich wahnsinnig ein für die Demokratie. Also die ist politisch sehr bewegt. Es ist völlig egal, für welches Lager, aber sie ist einfach, es ist ihr wichtig, Leute zum Wählen gehen zu bewegen. Und die haben wir mehrfach bei sich auf dem Campus besucht. Dann habe ich einen echten Cowboy getroffen. Natürlich, du kannst keinen Amerika-Film machen ohne einen echten Cowboy. Mit
Cowboy-Hut,
Mit Cowboy-Hut, natürlich. Wir sind geritten durch die Prärie von Wyoming. Und das kennt man ja vielleicht so aus der Serie Yellowstone. Genauso sieht es da aus und wir sind da lang geritten. Der ist erzkonservativ, Republikaner, schon seit ewigen Zeiten, aber der kann halt mit Trump überhaupt nichts anfangen und ist total verzweifelt, dass Donald Trump seine Partei so in Geiselhaft nimmt. Und dann haben wir natürlich noch so die richtig Hardcore-Trump-Anhängerin, Unterstützerin gefunden.
Sag mal, wenn du jetzt diese Bandbreite an verschiedenen Meinungen und Stimmungen mit bekommen hast. Wie wirkt dieses Land Amerika auf dich? Wie wirkt dieses Land die USA auf dich?
Also wir sagen ja sowieso schon immer, es ist sehr zerrissen, es ist gespalten, es ist sehr polarisiert. Das liegt natürlich daran, dass wir ein Zwei-Parteien-System haben. Du musst dich halt entscheiden, A oder B. Und dazwischen gibt es keine Grauzonen. Ja? Und deswegen sagen wir ja sowieso schon immer, das Land ist sehr gespalten. Aber jetzt habe ich einfach noch mal mehr erlebt, dass man nicht nur gespalten ist, sondern dass man auch überhaupt nicht mehr kompromissbereit ist und dass man auch nicht mehr gesprächsbereit ist. Und das ist für mich das Hauptproblem. Also ich habe alle immer gefragt, was bedeutet Demokratie für dich? Ist die Demokratie in Gefahr? Und habe verschiedene Antworten darauf bekommen, habe dann aber natürlich auch überlegt, für mich ja, was bedeutet denn Demokratie für mich? Und meine Antwort darauf wäre eben, ja, Demokratie ist natürlich immer Kompromiss, nur ich sehe diese Kompromissbereitschaft und die Gesprächsbereitschaft in den USA im Moment halt leider überhaupt nicht.
Und wenn du einen Trump-Anhänger fragst, was bedeutet für dich die Demokratie? Sagt er, mir ist die Demokratie egal, Hauptsache Trump kommt? Oder sagt er, in seiner Vorstellung ist das, was Trump macht, Demokratie und Wahrung der Demokratie, was kommen wird?
Also es ist schon so, dass die meisten Republikaner ja von vornherein, es ist ein sehr republikanisches Konzept, zu sagen, der Staat soll sich bitte aus meinem Leben raushalten. Ja, das ist aber nicht neu bei Trump, sondern das ist schon immer ein republikanischer Ansatz. Jeder hat eine große eigene Freiheit und der Staat hält sich raus. Daher auch die Abwesenheit von Sozialstaat, die Abwesenheit von sozialer Unterstützung, von Arbeitslosengeld, von Krankenversicherung etc. Das sind ja republikanische Werte, das braucht man nicht. Jeder ist seines Glückes Schmied. So. Deswegen sagen die ganzen Trump-Anhänger eben auch, also sie haben das Gefühl, sie haben gerade zu viel Staat und sie verbinden Demokratie halt genau damit. Also sie sagen halt, Demokratie bedeutet, dass zu viel bei mir reingeredet wird und das können sie nicht leiden. Und deswegen ist ihnen die Demokratie an der einen oder anderen Stelle nicht so wichtig, weil sie es einfach tatsächlich anders definieren, als wir das tun würden.
Sharon Anderson, Sie haben ja vorher im Intro gehört, spricht ja von einem Bürgerkrieg und wenn es einen Bürgerkrieg braucht, um das Land wieder in Ordnung zu bringen, dann würde ich lieber einen Bürgerkrieg durchleben, sagt sie ja. Was ist Ihr Problem? Also wie sieht sie dieses Land jetzt? Was ist Ihr Vorwurf? Ich dachte, finanziell, wirtschaftlich geht es den Amerikanern eigentlich besser als vor 4 Jahren.
Ja, also es ist tatsächlich irre, was wir total erleben, gerade in den Vereinigten Staaten, ist, dass die Faktenlage das eine ist und dass die gefühlte Lage das andere ist und es passt nicht zusammen. Da gibt es eine total große Dissonanz zwischen den beiden Sachen und wir haben alle auch noch nicht genau rausgefunden, warum eigentlich, weil ja, Fakt ist, die Arbeitslosigkeit ist seit 2 Jahren unter 4%. Fakt ist, Bidenomics funktioniert, es wurden mehrere Millionen Jobs geschaffen. Fakt ist, rein statistisch hat jeder Amerikaner mehr als 4% mehr Lohn im Geldbeutel. Trotzdem sagen die Leute, nee, es geht uns schlechter. Und dann ist es eben auch noch so, das haben wir jetzt in den ganzen Vorwahlen mitgekriegt, dass halt alle sich nach einem starken Führer sehnen. Und das geht halt eben auch Sharon Anderson so. Die sagt halt zum Beispiel,
wir fühlen uns sicherer, wir fühlen uns mehr respektiert. Die Haushaltsplanung hat Hand und Fuß. Wir fühlen uns sicherer mit unserem Militär. Wir fühlen uns von anderen Ländern, von den Führern anderer Nationen respektiert. Im Moment sind wir eine Lachnummer.
Und daran merkt man halt ganz klar, dass es auch so eine Frage des Images ist. Und Donald Trump verkauft ihnen halt, ich bin hier der große Führer, der große Macher, der große Macho. Ich komme auch mit den ganzen anderen Autokraten klar. Ich komme auch mit Kim Jong-un klar. Ich komme auch mit Putin klar. Ich komme auch mit Erdogan klar. Oder mit Viktor Orban, den er jetzt neulich eingeladen hatte. Also er vermittelt quasi so, wenn ihr jemanden wollt, der dafür steht, dass die Vereinigten Staaten auch woanders auf der Welt ernst genommen werden, dann wählt mich.
Gudrun, du sagst ja, dass dieser Wahlkampf einer der härtesten Wahlkämpfe der USA-Geschichte sein wird. Und du sagst auch gleich zu Beginn eurer Doku, das wird richtig schmutzig werden. Mhm. Was denkst du, was wird passieren? Ich meine, diesen Wahlkampf Trump versus Biden gab es ja, ist ja nicht neu. Was ist anders dieses Mal?
Ich glaube, dass es ein Wahlkampf wird, der ausschließlich über Angst gesteuert wird. Also es geht nicht darum, Werbung zu machen für, ich habe in meinen 4 Jahren das und das erreicht und das ist doch toll. Entscheidet euch doch dafür oder, also das könnten ja beide machen. Wir sind ja zum ersten Mal seit 132 Jahren in der Situation, dass wir die Auswahl haben zwischen 2 Männern, die beide schon mal Präsident waren. Beide hatten dieses Amt schon mal 4 Jahre inne, Donald Trump und Joe Biden. Und jetzt kann man ja als Wähler eigentlich ganz gut vergleichen, wer hat in seinen 4 Jahren was geschaffen, Klammer auf, abzüglich vielleicht noch Corona-Pandemie. Aber das passiert ja einfach nicht, sondern wir erleben einen total zentrierten Personenkult, Personenhype. Es geht überhaupt nicht um Inhalte, es geht nur um Personen. Eigentlich müsste man ja sagen, okay, welches Leben möchte ich leben als Wähler? In welchem Land möchte ich leben? Bin ich für oder gegen Abtreibung? Bin ich für oder gegen Migration? Für oder gegen Sozialstaat? Und danach entscheidet man sich für eine Partei. Aber das findet in den Vereinigten Staaten im Moment überhaupt nicht statt, sondern wir erleben eine totale Zentrierung auf Personen. und einen fast schon kultartigen Hype rund um Donald Trump. Und das führt eben dazu, dass die beiden sich übelst beschimpfen, angehen und versuchen, delikate Details aus dem Privatleben auszugraben, Sachen aus der Vergangenheit auszugraben. Und das war das, wo ich eben sage, ich glaube, das wird total schmutzig und unangenehm, weil die beschimpfen sich ja jetzt schon in einer Art und Weise, dass man denkt, so, solche Worte hat man früher einfach nicht öffentlich gesagt.
Es geht eigentlich mehr um Emotionen als um Fakten, ne? Bei diesem ganzen.
Die ganze Zeit. Das ist die Schwierigkeit dabei. Also es würde einfach dem Politikbetrieb wahnsinnig helfen, wenn man das Ganze mal ein bisschen runterholen würde und sich an Fakten orientieren würde. Weil so ist es eben tatsächlich so, dass es bei ganz vielen einfach nur zu wahnsinnigem Frust führt. Bei uns würde man ja sagen, die Wahl zwischen Pest und Cholera, ja, die Amerikaner drücken es eleganter aus, die sagen the lesser of two evils, also das kleinere Übel. Aber genau das ist das, was die meisten fühlen. Also mehr als 70% der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen eben ganz klar, wir wollen keinen von beiden.
Mhm. Wird das eigentlich auf die Wahlbeteiligung einen Einfluss haben? Also wird die enorm gering sein und dann nur die Ultras, quasi, also die wirklich fanatischen Anhänger, dann zur Wahl kommen?
Also genau das könnte das Problem für Joe Biden werden, weil die Trump-Anhänger, die werden alle da sein. So, die sind mobilisiert, die sind auch jetzt schon mobilisiert, die sind auch jetzt schon laut. Und die Frage ist tatsächlich, was passiert mit den Frustrierten und den Unentschlossenen? Kann Joe Biden die Unentschlossenen für sich mobilisieren? Dann hat er eine Chance, sonst wird es nichts.
Gudrun, woher kommen die Polarisierung und die Emotionalisierung? Warum ist die Gesellschaft so gespalten und wie konnte die Gesellschaft überhaupt an diesen Punkt der Entfremdung kommen?
Ach ja, das versuchen wir auch intensiv rauszufinden, tatsächlich in unserer Arbeit.
Ich dachte, das sagst du uns jetzt in zwei Sätzen, kurz und knackig. Genau.
Also das eine ist natürlich schon so, dass Donald Trump es geschafft hat, durch seine Art Dinge zu sagen, die früher unsagbar waren, die Hemmschwelle deutlich zu senken. So, also dadurch, dass er einfach alle seine politischen Gegner immer verunglimpft und beschimpft mit einer Wortwahl, die so früher undenkbar gewesen wäre, ist er natürlich Vorbild und sagt dann natürlich Sachen, die andere sich so nicht vorstellen können. Und damit spaltet er natürlich auch seine eigene Partei total. Die Republikaner sind auf der einen Seite total im Trump-Rausch und auf der anderen Seite sind die total verzweifelt, weil sie überhaupt nicht verstehen, wie Trump, der selber gerade überhaupt kein Amt in der Partei innehat, es so schafft, die Partei in Geiselhaft zu nehmen. Die Partei ist eben dadurch total gespalten. Und ich habe ja eben diesen Cowboy getroffen, der selber seit Generationen wählt diese Familie republikanisch. Der ist Unternehmer, der ist Vater von 11 Kindern, der hat dann eine Ranch, der produziert Beef Turkey, also dieses Trockenfleisch. Also ganz Vorzeige-Cowboy.
Der klassische Amerikaner.
Der absolute Klassiker. Aber der ist halt total verloren in seiner eigenen Partei und der ist auch echt verzweifelt, weil ihm halt diese alten klassischen republikanischen Werte, Ehre, Anstand und so weiter, das sieht er halt bei Donald Trump alles überhaupt nicht.
Gudrun, bevor ich am Ende unseres Podcasts nochmal dein Fazit über deine Reise hören möchte, will ich jetzt Katrin Klüver-Eschbrook reinholen. Sie ist Expertin für US-Politik und die Beziehungen zwischen der EU und den USA. Und nach ihrer Meinung möchte ich fragen, ob das Ganze jetzt nun das Ende der Demokratie in den USA bedeutet. Bis später, Gudrun, wir hören wieder von dir.
Bis gleich.
Als deutsche und US-amerikanische Staatsbürgerin verfolgt Katrin Klüver-Eschbrook den Wahlkampf auch persönlich mit ziemlich großer Spannung. Guten Tag, Frau Klüver-Eschbrook. Wie schön, dass wir Sie hier haben.
Guten Tag, Frau Mary. Hallo.
Trump drohte ja auf einer Rede in Ohio mit einem Blutbad, sollte er die Wahl nicht gewinnen. Ich sagte schon vorher im Intro, mir wird mulmig, aber eigentlich ist es noch zu milde ausgedrückt. Das klingt wirklich bedrohlich. Was meint er damit? Oder ist das seine Politik? Oder ist er erratisch und er kontrolliert überhaupt nicht seine Worte?
Nein, er meint das ganz, ganz wörtlich. Wir haben in einer Umfrage am Ende des letzten Jahres 2023 im November gesehen, dass 23% der Amerikaner sich politische Gewalt, wenn sie denn gerechtfertigt ist, das war der Zusatz in der Frage, sehr wohl vorstellen könnten. Nochmal, in einem Land mit einer Waffendichte, einem persönlichen Waffenbesitz, der so hoch ist wie in keinem anderen Land auf dieser Erde. Und wir denken an die Bilder vom 6. Januar, in dem wir 6 Menschen verloren haben, in dem viele Menschen Traumata davongetragen haben, in dem es hochgewalttätig zuging. Und das ist die neue hochgedrehte Variante von der Idee, dass er vor der Wahl 2020 schon angekündigt hatte, wenn er verlöre, dann wäre das massive Wahlmanipulation. Und jetzt dreht er quasi auch im öffentlichen Diskurs es nochmal hoch, wenn er verlieren würde, dann müsse ein quasi blutiger Bürgerkrieg, wenn man so will, losgetreten werden. Und dass politische Gewalt also nicht nur toleriert werden soll, sondern quasi von ihm auch herbeigewünscht wird. Und das sind, glaube ich, ganz, ganz gefährliche Signale.
Es gibt ja ein Paper mit dem Namen Projekt 2025, das hunderte Konservative aufbereitet haben für die erhoffte zweite Amtszeit von Ex-Präsident Trump. Können Sie uns dieses Paper und die Inhalte erklären?
Worum es Donald Trump vornehmlich geht, ist es anders zu machen als 2016. 2016 kam er ins Amt und musste erstmal suchen nach Menschen, die ihn an die Seite treten würden. Und da hatten viele Andersdenkende das Gefühl, naja, sie würden noch geschützt werden dadurch, dass traditionelle Republikaner diesen Mann umgeben haben. Aber es hat natürlich eingeengt das, was Donald Trump machen konnte in seiner ersten Amtszeit, wo er eben auch 2 Amtsenthebungsverfahren über sich hat ergehen lassen müssen. Das heißt, das soll diesem Präsidenten jetzt nicht passieren. Und dafür hat eine Denkfabrik in Washington, die Heritage Foundation, ein 920-seitiges Manifest für Führungskapazität vorgelegt. Und in jedem Kapitel wird dort angegeben, wie Institutionen und vor allen Dingen wirkliche Bürokratien verändert werden müssen, damit ein Donald Trump mit dieser sehr, sehr rechtskonservativen Agenda das Land umkrempeln möchte. Und die Strategie besteht darin, zum Beispiel den zivilen Beamtenapparat zu entkernen. 54.000 Leute sollen aus dem Beamtenapparat herausgespült und mit parteitreuen Ideologen befüllt werden.
Also in dem Paper steht ja auch etwas von einer Reform des Justizministeriums, die darauf abzielt, seine Unabhängigkeit einzuschränken. Das bedeutet doch eine Aufweichung oder eigentlich eine Auflösung der Gewaltenteilung, oder?
Absolut. Denn was sind nochmal die Kontrollfunktionen in einem demokratischen Staat? Es sind die funktionierenden Institutionen, es ist das Justizsystem, eben dazu gehören eben auch die Beamten, die Staatsbeamten, alles, was eine kontrollierende oder zum Beispiel eben negierende Funktion auch haben könnte, so sagen, nein, Politik kann nur so weit gehen. Gegen all diese Teile des Apparats einer funktionalen Demokratie richtet sich diese Strategie. Und gerade im Rechtswesen ist das natürlich der verlängerte Arm einer Strategie, die 2016 begonnen hat, wo Donald Trump so schnell wie kein anderer Präsident vor ihm auf allen Ebenen der Jurisprudenz, also der Gerichterei, wenn man mal lapsig sagen möchte, in den USA Richter auf Lebenszeit besetzt hat, die ideologisch konservativ waren, bis hin natürlich zum obersten Gerichtshof, wo er in seiner Amtszeit die Mehrheit hat verändern können von quasi einer Pattsituation, liberale, konservative Richter. Und man muss in dem Zusammenhang mal sagen, dass konservative Richter im amerikanischen obersten Gerichtshof eigentlich in der Regel Traditionalisten sind, die die Verfassung der USA so auslegen, wie sie in der Originalfassung geschrieben wurde. Aber da hat er eher parteipolitisch denkend ideologisierte Menschen in diese Rollen gebracht, die auf Lebzeiten gelten.
Meine letzte Frage jetzt, wie wird unsere Beziehung zu den USA aussehen? Ich meine, wie wird Trumps internationale Politik aussehen? Er findet laut Aussagen ja Putin sehr nett und dass er sehr gut zurechtkommt mit ihm. Und er brüstet sich auch, den Ukraine-Krieg an seinem ersten Tag im Amt zu beenden. In dem Paper 2025 steht, dass er aus den meisten internationalen Institutionen austreten wird. Wenn Sie jetzt Europa einen Tipp geben sollen in Bezug auf die Politik, was würden Sie sagen, müsste jetzt sofort passieren, wenn wir davon ausgehen, dass Trump die Wahl gewinnt?
2016 wurde aus Washington nach Europa signalisiert, Donald Trump müsse man wörtlich nehmen, aber nicht ernst. Jetzt muss man Donald Trump sowohl ernst wie wörtlich nehmen. Denn wir haben so viel mehr Worte. Sie haben es angesprochen. Es steht so viel im Project 2025. Genau das. Die Amerikaner wollen quasi die internationale multilaterale Ordnung, die sie aufgebaut haben. Man nennt es den Washington-Konsens. Den wollen sie quasi komplett verlassen. Eine Schwächung des ganzen UN-Systems, der Weltbank, des Währungsfonds, der OECD. all die Institutionen, die dafür gesorgt haben, dass wir in Europa nach dem Krieg nicht nur unsere Sicherheit zurückgewonnen haben, eben auch die NATO. Es steht nicht drin übrigens im Papier, dass Donald Trump die NATO verlassen möchte, aber das muss er auch nicht. Eine konsensgetriebene Organisation kann man auch von innen schwächen, indem man einfach nichts oder sehr wenig tut. Und das steht eben auch drin. Er hat vor, die Europäer aktiv zu spalten, sich auf die Osteuropäer zu konzentrieren. Viktor Orban war am letzten Wochenende bei ihm in Mar-a-Lago und bei der Heritage Foundation, die eben das Projekt 2025 geschrieben haben. Da kommen jetzt also illiberale Demokratien zusammen. Also er möchte ganz klar Europa spalten. Er möchte Europa zwingen, mehr für die eigene Sicherheit zu tun. Also, was muss Europa tun? Europa muss in der eigenen Verteidigung und in der eigenen Verfasstheit noch stärker werden. Besonders was die Rechtsstaatlichkeit angeht. Da ist Viktor Orban ein wirkliches Problem. Und diese Dinge müssen relativ schnell gelöst werden, um die Europawahl herum und direkt im Nachgang. Und natürlich mit anderen Partnern anfangen zu kooperieren, die jetzt schon quasi sich anbieten. Südkorea, Australien und Japan. Südkorea ist zurzeit der größte Munitionsgeber international an die Ukraine. Es müssen neue Partner gefunden werden, es müssen neue Sorten von Partnerschaften vertieft werden. Und es braucht eine neue Ehrlichkeit in Europa, denn wenn die USA austreten aus all den Institutionen, die auch für unseren Wohlstand gesorgt haben, die dafür sorgen, dass wir freien Handel genießen, dass wir Möglichkeiten haben, transnationale Probleme wie Pandemien und Migration gemeinsam zu lösen, dann müssen wir dafür die Verantwortung übernehmen. Und da werden wir Geld in die Hand nehmen müssen, wir Europäer. Wir werden anders über unsere Institutionen nachdenken müssen. Und das wird schwierig in einer Situation, in der Haushalte eng sind, in der Personal eng ist. Also es wird ein komplettes Umdenken geben müssen in Europa. Und zwar sehr, sehr schnell, am Reißbrett jetzt schon, aber eben auch im besten Fall umsetzungsfähig, wenn im November die Wahl so ausgeht, dass der nächste Präsident Donald Trump heißt.
Vielen Dank, Frau Klüver-Ashbrook, für diese unglaublich detaillierten Einsichten in die amerikanische politische Landschaft.
Sehr, sehr gerne.
Jetzt habe ich eine Frage noch zum Schluss an dich, Gudrun, die ich mir stelle. Dieser extreme Weg der Republikaner zur Macht auf Kosten der Demokratie, wird das in den USA diskutiert? Also auch vor allen Dingen unter den Republikanern? So, haben Sie kein schlechtes Gewissen, dass Sie sagen, nur um an der Macht zu bleiben, nehmen wir jetzt einen Präsidenten, der die Demokratie vielleicht abschaffen wird?
Also ich glaube, das ist tatsächlich so, dass die Partei komplett gespalten ist. Also die Partei hat sich selbst zerlegt. Es gibt das Hardcore-Donald-Trump-Lager und dann gibt es eben die anderen. Und da gibt es Abstufungen. Es gibt welche, die stellen sich ganz offen gegen Donald Trump. Es gibt eine Bewegung innerhalb der Republikaner, die nennt sich Republicans Against Trump. Und die fordern aktiv dazu auf, die demokratischen Kandidaten zu unterstützen und dann am Ende eben Biden zu wählen. So. Und dann gibt es welche, die ringen mit sich. Also so wie unser Cowboy, den wir vorhin gehört haben. Ne? Also dann gibt es eben die, die sagen, das ist doch meine Partei. Das ist doch meine politische Heimat. Wieso drängen die mich jetzt raus? Wieso werde ich jetzt gezwungen, eine Entscheidung gegen meine moralischen Werte, gegen meinen inneren Kompass zu treffen? Und ich glaube, die ringen alle sehr individuell mit sich und müssen dann tatsächlich am Ende ja noch in den Spiegel gucken können und eine Entscheidung treffen. Und dann gibt es natürlich immer Opportunisten, die sagen, ja, habe ich jetzt, finde ich, auch schlecht. Aber um mein eigenes Amt zu sichern, um meinen eigenen Hals zu retten, schließe ich mich jetzt halt dieser lauten Mehrheitsrumpeltruppe an.
Du bist ja jetzt vor ein paar Tagen fertig geworden mit dem Drehen, saß jetzt die ganze Zeit im Schnitt. Jetzt hast du die ganze Zeit diese Bilder vor dir auch nochmal gesehen, alles nochmal gehört. Wie lautet dein Fazit nach der Reise?
Ach, ich würde so wahnsinnig gerne was Konstruktives sagen, aber ich habe tatsächlich ein bisschen Angst, weil wir tatsächlich nicht so genau wissen, wie es weitergeht. Es gibt Menschen, die sich sehr stark engagieren, die sagen, mein moralischer Kompass ist so und so. Aber es gibt eben auch, und das ist nicht nur Sharon Anderson, es gibt eine große Gruppe Menschen, die eben bereit sind, im Zweifel Gewalt zu wählen, um ihren politischen Willen durchzusetzen. Und es macht mir Angst, weil wir alle die Bilder vom 6. Januar noch sehr präsent haben. Jeder erinnert sich, wie das da aussah. Das war das absolute Desaster. Da wurden irgendwie die heiligen Hallen der Demokratie komplett entweiht. Dass sowas passiert ist, konnte man sich bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorstellen. Aber weil es eben passiert ist, müssen wir uns leider auch vorstellen, dass es wieder passiert. Und das ist keine schöne Vorstellung.
Und gleichzeitig der Waffenbesitz so hoch wie in keinem anderen Land, hat uns Katrin Klüver-Ashbrook daran erinnert. Danke dir, Gudrun. Du wirst wahrscheinlich den Großteil deiner Arbeit jetzt erst noch mal vor dir haben. Dafür viel Kraft. Und danke, dass du uns so ein bisschen die amerikanische Gesellschaft nach Deutschland gebracht hast.
Sehr, sehr gerne.
Liebe Zuhörende, das war unser Weltspiegel-Podcast mit dem Thema What the fuck USA? Demokratie in Gefahr? Mehr über den Wahlkampf in den USA erfahrt ihr auch im Podcast Okay America. In ihrer neuen Podcast-Folge gehen sie zum Beispiel auf die Blutbad-Aussage von Donald Trump, wir haben es vorher gehört, näher ein. Aufgezeichnet haben wir unseren Weltspiegel-Podcast am 21. März 2024. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert. Teilt uns gerne mit, ob und warum der Podcast euch gefallen hat. Wir sind gespannt. Gerne an weltspiegel.digital@ard.de. Ich wiederhole, weltspiegel.digital@ard.de. Oder ihr schreibt uns in die Kommentare auf Instagram, Facebook oder YouTube. Ich bin Nathalie Amiri. In der Redaktion waren Julia Schuster und Nils Kopp. Und produziert haben Sigi Konert und Florian Mayhöfer. Dann bis zum nächsten Mal.